Fall 2 aus der Koansammlung Momonkan. Als Hyakuyo Osho eine Reihe von bestimmten Vorträgen hielt, folgte ein alter Mann immer den Mönchen in die Haupthalle und hörte ihm zu. Wenn die Mönche die Halle verließen, ging der alte Mann ebenso. Eines Tages fragte Hyakuyo jedoch ihn: "Wer bist du, der du da vor mir stehst?" Der alte Mann antwortete: "Ich bin kein menschliches Wesen. In den Tagen des Kashyapa-Buddha war ich der erste Mönch und lebte hier auf diesem Berg. Eines Tages fragte mich ein Schüler: Fällt ein erleuchteter Mensch unter das Gesetz von Ursache und Wirkung?" Ich antwortete: "Nein, er fällt nicht darunter." Seit dem Augenblick war ich dazu verdammt, 500 Leben als Fuchs zu erdulden. Ich bitte dich jetzt, die Verwandlungsworte zu sprechen und mich von meinem Leben als Fuchs zu befreien. Sage mir, fällt ein erleuchteter Mensch unter das Gesetz der Kausalität oder nicht? Er ist nicht blind für Ursache und Wirkung. Kaum hatte der alte Mann diese Worte gehört, wurde er erleuchtet. Indem er sich mehrmals verbeugte, sagte er: "Ich bin befreit von meinem Leben als Fuchs. Ich werde auf diesem Berg bleiben. Ich bin so frei, dich zu fragen, wirst du bitte meinen Körper bestatten wie den eines Mönches?" Hyakuyo ließ den ersten Mönch die Glocke schlagen und jeden informieren, dass nach dem Mittagessen eine Feuerbestattung für einen toten Mönch stattfinden würde. Die Mönche wunderten sich darüber. Alle sind bei guter Gesundheit, niemand ist im Krankenzimmer. Was bedeutet das? Nach dem Essen führte Hyakuyo die Mönche zum Fuß eines Felsens auf der anderen Seite des Berges, stocherte mit seinem Stab den toten Körper eines Fuchses hervor und veranstaltete die Verbrennungszeremonie. An diesem Abend bestieg er das Rednerpult und erzählte den Mönchen die ganze Geschichte. Daraufhin fragte ihn Obaku: "Der alte Mann hatte die falsche Antwort gegeben und war verdammt, 500 Wiedergeburten als Fuchs zu erleben. Angenommen, er hätte die richtige Antwort gegeben, was wäre dann mit ihm passiert?" Hyakuyo sagte: "Komm her, ich sag's dir." Obaku ging zu Hyakuyo und gab ihm eine Ohrfeige. Hyakuyo klatschte die Hände, lachte und rief: "Ich dachte, der Barbar hätte einen roten Bart, aber nun sehe ich einen rotbärtigen Barbaren leibhaftig vor mir." Das ist eine lange und auch etwas verwirrende Geschichte. Ich schlage deshalb vor und werde es auch so machen, dass wir uns auf ein paar kleine Sachen dabei beschränken. Kleine Sachen heißt die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht. Und was mir zuerst dabei auffällt, ich will vielleicht sogar sagen aufstößt, ist die Sache mit der Wiedergeburt. Und dann natürlich auch das Thema der Verdammung zu 500 Wiedergeburten. Also diesen Karma-Gedanken. Dazu muss man wissen, dass zu Buddhas Zeit die Lehre von der Wiedergeburt eine unumstrittene Tatsache war. Jeder, nicht nur ein Buddhist, war sich sicher, dass alle fühlenden Wesen mit einer unsterblichen Seele ausgestattet sind. Diese unsterbliche Seele wohnt bei einem fühlenden Wesen zur Miete. Und wenn dieses Wesen dann stirbt, dann sucht die Seele sofort Unterschlupf in einem neu entstehenden Wesen. Also ob es dazu Wuchermieten wegen Wohnungsmangel gekommen ist oder sowas, das weiß ich nicht. Das spielt auch keine Rolle. Entscheidend für unsere Zwecke ist, dass diese Seele unverändert bleibt. Sie hat damit etwas Göttliches, etwas Ewiges und bedarf keiner Erlösung. Und wenn ihr schon hört, bedarf keiner Erlösung, dann könnt ihr euch vorstellen, dass Buddha dem heftig widersprach. Aber er hat die Wiedergeburtenlehre nicht vollständig aufgegeben. Er hat sie verändert, modifiziert. Wie ihr wisst, lehrte Buddha, dass sich alle fühlenden Wesen nur aus den 5 Daseinsfaktoren, also den 5 Skandhas, zusammensetzen. Körper, Gefühl, Willensregungen und Bewusstsein. Habe ich vergessen?
Wahrnehmung,
genau. Also, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein. Und die sind allesamt vergänglich. Das wissen wir alle. Es gibt im Buddhismus also keine unsterbliche Seele, kein Substrat, welches von einem Wesen auf das andere übergeht. Und trotzdem glaubte Buddha an die Wiedergeburtenlehre. Aber ohne eine unsterbliche Seele. Stellt euch mal dazu ein Billardspiel vor. Ob das nun Karambolage oder Poolbillard ist, egal. Stellt euch die roten, blauen und grünen Billardkugeln vor. Eine Billardkugel stößt an die andere. Und was gibt sie der anderen Kugel weiter? Außer ihrer Bewegungsenergie nichts. Nun war dem Buddha das Billardspiel wahrscheinlich unbekannt, aber die Ähnlichkeit zum Billard besteht darin, dass ein sterbendes Wesen die von seinen Taten und insbesondere Tatabsichten ausgelöste Energie wie eine Billardkugel an das nächste gerade entstehende Wesen weitergibt. Und vergleichbar mit dem Billard ist auch die Zwangsläufigkeit. Beim Billard gelten physikalische Gesetze und bei der Wiedergeburt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Buddha beschreibt das in einem Sutra folgendermaßen. Das ist also ein ursprüngliches Sutra aus dem Theravada noch, also von dem wiedergegebenen, von den Mönchen wieder, immer wieder rezitierten, wiedergegebenen Sutren, die es ja fast nur noch auf Pali gibt. Und das unterscheidet sich von den später entstandenen Sutren, die im Sanskrit übermittelt worden und die ja später, viele Jahre nach Buddhas Tod, erst von anderen buddhistischen Lehrern geschrieben worden sind. Also dies ist Originalton, soweit wir das wissen, von Buddha. Buddha sagt, Mönche, ich werde euch jetzt die Wiedergeburt entsprechend den Tatabsichten darlegen. Da ist ein Mönch mit Glaubensvertrauen ausgerüstet. Dem kommt der Gedanke, ach, wenn ich doch nach dem Zerfall des Körpers, nach dem Tode, hinein in die Gemeinschaft vermögender Krieger wiedergeboren würde. Dieses Denken trägt er. Bei diesem Denken beharrt er, dieses Denken pflegt er. Diese seine Tatabsichten und sein Verweilen dabei führen ihn zu einer dortigen Wiedergeburt. Die Anlagen und das Lebensmilieu des Neugeborenen sind also abhängig von den Tatabsichten des Verstorbenen, nach Buddhas Ansicht. Da fragt man sich, ist das nicht das Gleiche wie im Hinduismus, dass eine Person in das Milieu bzw. die Kaste hineingeboren wird, die sie sich durch Verdienste im vorigen Leben erworben hat. Meistens die Verdienste, die besonders darin bestehen, dass die Person ihre Rolle in der Kaste vollständig akzeptiert hat. Das sieht Buddha jedoch vollkommen anders. Gerade durch den Ausstieg aus der Kaste, dem Ausstieg aus dem Kastensystem, ist die Befreiung möglich. Gerade dadurch, dass wir uns von allen Vorstellungen, wie wir zu sein haben, lösen, erlangen wir die Befreiung. Deshalb gab es in der Mönchsgemeinde des Buddha auch keine Kasten mehr. Und da keine Seele oder irgendeine andere Substanz von dem verstorbenen Wesen an das neugeborene Wesen übertragen wird, gibt es auch keine Erinnerung. Jetzt werden vielleicht einige stutzen und sagen, hä? Erstmal dieser alte Mann, dieser oberste Mönch, der kann sich ja irgendwie erinnern. Komischerweise auch an seine ganzen Fuchsleben, also er kann sich erinnern. Und dann wissen wir aus dem tibetischen Buddhismus, wenn ein hoher Lama oder auch ein nicht so hoher Lama gestorben ist, beginnt 5-6 Jahre später die Suche nach der Wiedergeburt. Und dann werden ihr oder ihm irgendwelche Teile vorgelegt und wenn sie oder er sich daran erinnert, dann ist das die Wiedergeburt des verstorbenen Lamas. Das ist tibetischer Buddhismus. Aber es ist konform mit Buddhas Äußerungen und Ansichten. Denn wie Buddha schon sagte, hängt die Bewegungsenergie der verstorbenen Billardkugel von deren Tatabsichten ab. Wenn nun ein Mensch durch intensive buddhistische Praxis eine so große Wachheit erlangt hat, einen so großen, hohen Bewusstseinszustand, dass dieser Mensch alle Tatabsichten aufgegeben hat, dann kann er oder sie keine Tatabsichten mehr weitergeben. Dieser Mensch, im traditionellen Buddhismus natürlich immer der Erleuchtete oder die Erleuchtete, setzt keine Ursachen mehr in die Welt und erzeugt deswegen auch keine Wirkung mehr. Steigt also aus dem Gesetz von Ursache und Wirkung aus. Das ist die traditionelle buddhistische Lehrmeinung, insbesondere in der Schule der Alten, also der Theravada-Richtung, die sich alleine auf die überlieferten Reden Buddhas beruft, von der ich ja schon erzählt habe, die ganz alten Sutren. Für traditionelle Theravadas gilt also sozusagen nur dieses, ich sage mal jetzt in Anführungsstriche, Alte Testament. Es gibt natürlich auch moderne Theravada-Lehrer, so wie Jack Kornfield oder andere, die, und das würde jetzt sehr weit führen, wenn ich darüber berichten würde, wir sind jetzt hier im Zen. Ich will nur sagen, es gibt moderne Richtungen im Theravada, die unterschiedliche Auffassungen haben von den ganz alten Ansichten. Der Mahayana-Buddhismus, zu dem ja auch Zen gehört, der hat quasi ein neues Testament formuliert mit ganz vielen neuen Sutren, in denen auch immer Buddha spricht, aber in Wirklichkeit ist es der Autor, der das geschrieben hat, oder die Autorengruppe. Und dieser Mahayana-Buddhismus hat für diese erleuchtete Billardkugel noch eine andere Entfaltungsmöglichkeit entdeckt, nämlich die Billard-Sattva oder Bodhisattva. Das ist also diese Billard-Sattva, die benutzt ihren hohen Bewusstseinszustand dazu, andere Billardkugeln zu dem gleichen hohen Bewusstseinszustand zu verschaffen, die dazu zu bringen, dazu verhelfen. Und noch mehr. Die Billard-Sattva versucht nicht nur im gegenwärtigen Leben, sondern auch nach ihrem Tod über ihren Tod hinaus, alle Wesen zu erretten. Ein endgültiges Verlöschen ist für sie selbstsüchtig. Die erleuchtete Billardkugel stößt also während des Sterbeprozesses eine gerade entstehende Billardkugel an und gibt ihr einen spezifischen Lebensdrall. Wie beim Billard, sodass sich die neue Billardkugel selbst zu einer Billardsattva, also einem Bodhisattva, entwickelt. Könnt ihr euch vorstellen. Aufgrund ihrer großen geistigen Wachheit kann sich solch eine wiedergeborene Bodhisattva-Person an ihre früheren Existenzen erinnern. Das erklärt die Sache mit den tibetischen Lamas. Also eine erleuchtete Person kann sich also entscheiden, entweder den Theravada-Weg einzuschlagen und endgültig zu verlöschen oder den Mahayana-Weg zu wählen und als Bodhisattva wiedergeboren zu werden. Damit ist ganz klar, dass für den traditionellen Buddhismus ein erleuchteter Mensch nicht unter das Gesetz von Ursache und Wirkung fällt. Ein erleuchteter Mensch fällt nicht unter das Karma. Und als der alte Mann, dieser oberste Mönch, genau das sagt, wird er jedoch zu 500 Wiedergeburten verdammt. Die Antwort muss also falsch gewesen sein. Obwohl die Strafe, finde ich, etwas hart. Stellt euch mal vor, eine falsche Antwort und gleich 500 Wiedergeburten als Fuchs. Stellt euch das mal vor. Wenn man das ernst nimmt, ganz ehrlich, dann würde auf dieser ganzen Welt würde es nur noch Füchse geben. Und überhaupt keine Menschen mehr. Aber davon mal abgesehen. Interessant ist doch, warum ist diese Antwort falsch? Wo sie doch der buddhistischen Lehrmeinung entspricht. Und warum soll die Antwort von Hyakuyo, er ist nicht blind für Ursache und Wirkung, besser oder sogar richtig sein? Wenn wir uns das Koan bis jetzt betrachtet haben, dann sind wir bis jetzt auf der Ebene vom traditionellen Buddhismus geblieben. Das Zen-spezifische, das Zen-typische, der neue Impuls, der vom Zen ausgeht, der kommt erst jetzt, und zwar mit Obakus Frage. Und zwar, wenn Obaku fragt, der alte Mann hatte die falsche Antwort gegeben. Er fragte etwas trickreich, ne? Er sagt zu seinem Meister, der alte Mann hatte die falsche Antwort gegeben. Angenommen, er hätte die richtige Antwort gegeben, was wäre dann passiert? Also Obaku will seinen Meister auf das Glatteis von richtig und falsch führen. Das habt ihr wahrscheinlich schon erkannt. Die Frage ist, was hat dieses Glatteis alles auf sich? Das erste Glatteis ist, niemand kann wissen, was passiert wäre, wenn. Auch Hyakuyo nicht. Was wäre, wenn der Mönch? Wie können wir das wissen? Aber noch viel mehr, es geht natürlich noch tiefer. Aus unserer Zen-Sicht kann es gar kein Wissen darüber geben, ob erleuchtete Menschen unter das Gesetz von Ursache und Wirkung fallen oder nicht. Dieses Wissen können wir aus Zen-Sicht gar nicht haben. Da gehen wir ein bisschen von Buddha ab, aber der Kern der buddhistischen Lehre bleibt natürlich erhalten. Aus Zen-Sicht kann es kein Wissen darüber geben, ob erleuchtete Menschen nun unter das Gesetz von Karma fallen oder nicht. Denn im Zen zählt nur das Erleben, das, was wir konkret fassen können, konkrete Situationen, nicht irgendwelche Spintisierereien oder philosophische Erwägungen, fällt oder fällt nicht, was könnte sein. Das interessiert uns im Zen nicht die Bohne. Vielleicht wählt Hyakuyo ja deshalb diese etwas unklar wirkende Aussage, dass er sagt, er ist nicht blind für Ursache und Wirkung, der erleuchtete Mensch. Weil er eben das nicht wissen kann. Er sagt, gut, das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt, erleben wir wenigstens ja täglich, nicht? Wenn ich meine Tasse nicht abwasche, bleibt sie dreckig, und wenn ich sie morgen nicht abwasche, bleibt sie immer noch dreckig, und irgendwann ist der Dreck so festgeklebt, dass ich ihn nicht mehr abkriege. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wirkt immer. Und ob es nun ein Erleuchteter ist, da sagt er nicht, Herr Curio, lieber, der ist nicht blind dafür. Er sieht, dass es, er missachtet es nicht. Gut, aus meiner Sicht gäbe es allerdings noch, finde ich, geschicktere Antworten, zum Beispiel der Klassiker, fallen erleuchtete Menschen unter das Gesetz von Ursache und Wirkung? Da draußen das Sparkassenzeichen wäre zum Beispiel eine Antwort, könnte man auch geben. Oder etwas anderes. Aber es geht noch weiter. Für Zen-Leute ist dieses ganze Gerede über erleuchtete Menschen sowieso unwichtig, interessiert uns nicht. Im Zen geht es uns darum, dass wir, wie wir hier sitzen, wie wir morgen zur Arbeit gehen, dass wir ein klares, waches Bewusstsein haben, um das wir uns immer wieder bemühen. Immer wieder bemühen müssen, dass wir trainieren müssen, zum Beispiel hier auf dem Session. Und dieses Gerede von Erleuchtung interessiert uns gar nicht, weil erleuchtete Momente, die mag es ja geben, die gibt es auch. Erleuchtete Momente sind ganz konkret, die können wir spüren, die können wir wahrnehmen, die können wir erleben, da können wir drin leben. Und die sind vergänglich, wie alles vergänglich ist. Wir müssen immer wieder achtsam, immer wieder bewusst sein. Und es gibt kein Sofa der Erleuchtung, auf das wir uns zurücklegen können. Und auch das Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, interessiert uns im Zen nur da, wo es uns für unsere Zen-Praxis oder für unseren Alltag hilft. Also eben, wie ich schon sagte, mit der dreckigen Tasse oder die Heizung, die ausfällt, dann muss man den Heizungsinstallateur fragen. Klar, da ist das natürlich sinnvoll, aber oft ist die Frage nach dem Karma nicht sinnvoll. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Man sitzt hinter dem Steuer und fährt, und auf einmal, wieso, dieses Arschloch, ich habe doch Vorfahrt, wieso sieht er das nicht? Wieso sieht mich denn keiner? Ja, ist das eine sinnvolle Frage nach dem Karma? Besser ist, auf die Bremse zu treten, als sich Gedanken zu machen, wieso oder warum. Man könnte lange philosophieren, dass er vielleicht Krach mit seinem oder seiner Lebenspartnerin hatte oder irgendwas und deswegen mich nicht gesehen habe. Völlig uninteressant, Bremse. Und andere dieser Sachen gibt es ja zuhauf. Warum muss immer mir das passieren? Unsinnig. Das ist Sachen gibt, wo wir uns darum beschäftigen müssen, mit dem Karma, mit den karmischen Wirkungen, ist klar. Das hatte ich ja schon gesagt. Aber viel zu oft stellen wir diese Frage unsinnig. Weil die Ursachen sind oft so komplex, dass wir das gar nicht herauskriegen können. Wir können uns fragen, warum, wie konnte es passieren, dass Donald Trump Präsident der USA geworden ist. Da gibt es 1000 Soziologen, die sich darüber Gedanken machen, aber letztendlich bringt uns das jetzt hier im Moment nichts. Oder auch dieser traurige Fall, ich erleide Lymphdrüsenkrebs, dann ist es nicht sinnvoll zu fragen, warum leide ich jetzt an Lymphdrüsenkrebs? Welches Karma hat mir das? Scheiße. Scheißegal. Und genauso ist es mit der Sache mit der Wiedergeburt. Gibt es Wiedergeburt oder nicht? Und da gibt es ja in dem Koran auch eine wunderschöne Antwort darauf. Eine sehr knallende Antwort. Aber ich möchte das jetzt mal auf ganz konkret jetzt beziehen. Jetzt hier zum Beispiel nehme ich mal Marianne. Marianne fragt mich, was hat es mit der Wiedergeburt auf sich? Und ich bitte sie zu mir und gebe ihr eine Ohrfeige. Was passiert im ersten Moment in Mariannes Kopf? Ich glaube, die Gedanken an der Wiedergeburt, die Frage hat sie im Moment nicht, sondern sie ist ganz konkret hier. Ganz konkret in der Situation, in der Gegenwart. Nun ist Marianne natürlich eine erfahrene Zen-Schülerin und fällt auf meine Finte nicht herein, sondern gibt mir die Ohrfeige. Und ich freue mich dann und klatsche wie Yakuyo in die Hände und sage, nein, rotbärtiger Barbar kann man nicht sagen, sage dann, freue mich einfach, weil ich die Frage nach der Wiedergeburt nicht beantworten brauche, sondern ganz in der Gegenwärtigkeit verweilen darf. Denn mal ganz ehrlich, diese ganze Sache mit Wiedergeburt oder nicht, das ist ja ganz schön, sich das immer anzugucken bei den Tibetern, und ich will mich überhaupt nicht drüber lächerlich machen, ich will das überhaupt nicht bewerten, aber für Zen ist das so scheißegal, ob es eine Wiedergeburt gibt oder nicht. Das hat nichts mit dem zu tun, wie wir hier leben. Nichts, überhaupt nichts. Das ist so wichtig wie hier. Der Dreck unter meinen Fingernägeln ist wichtiger als die Frage nach der Wiedergeburt. Uns dagegen hilft manchmal vielleicht so eine Ohrfeige, natürlich ohne geplatztes Trommelfell. Also nicht ausprobieren die nächsten Tage, denn uns helfen viele, ganz viele andere Situationen. Es gibt jeden Tag irgendeine Situation, die uns auf einmal überrascht. Zum Beispiel neulich zwischen zwei Arbeitsplätzen hin und her gefahren und auf einmal, peng, platzt mir der Vorderreifen. Ja, also da war ich nicht mehr an den Gedanken, was für den nächsten Termin, sondern gab es nur eins, 10 Minuten, Viertelstunde Zeit zum Reparieren des Schlauchs. Ich war nur reparieren, Schlauch, nichts anderes. Völlig in der Gegenwärtigkeit. Und ihr habt solche Situationen zuhauf. Genießt sie, wenn euch überraschend was trifft. Ideale Chance. Raus aus dem Spintisierer rein, hier rein ins Leben. Achtet mal drauf, die nächsten Tage.